Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Literatur und Musik hängen manchmal zusammen und bauen auch gemeinsam musikalische Welten. Und unser Fachmann dafür ist Steffen Greiner. Der sucht ja immer musikalische Spuren in aktueller Belletristik und er stellt jetzt heute vor, nischige Musikszenen in den Fokus. Das dritte Buch nimmt eine Komponistin in den Blick, die gerade in der Klassikwelt einen Hype erlebt. 90 Jahre nach ihrem Tod werden die Orchesterwerke von Mel Bonis gerade an den großen Häusern wiedergespielt. Also eine bunte Mischung. Zwei der drei Bücher, wie gesagt, aus nischigen Szenen und eins von den großen Bühnen. Hallo Steffen.
Hi.
So, das erste Buch, das ist ein Band mit Erzählungen. Das gibt es ja gar nicht mehr so oft. Anders als bei den Musikveröffentlichungen, wo kleine, kleinteilige Produktionen dem Streaming ganz gut kommen, ist es im Buchmarkt noch nicht so. Aber der Titel ist musikalisch, oder?
Interessanter Gedanke. Der Titel ist musikalisch, ja, Mein Leben als Noise Band. Der Autor ist Clemens Setz, der ist für mich einer der am kreativsten denkenden Schriftsteller meiner Generation. Der findet immer wieder so Balancen zwischen sowas Menschlichem, was irgendwie total nachvollziehbar ist, und so einer ganz unheimlichen, surrealen Weirdness. Und ja, Erzählungen sind heute nicht die übliche Form, aber ihm liegen die grundsätzlich, weil die so ein schönes, spontanes Worldbuilding erlauben. Wobei ich mich ja von wegen Musik eben auf eine einzelne Erzählung aus diesem Buch jetzt konzentrieren will, nämlich die Titelgeschichte, die aber auch ein gutes Viertel des Buchs insgesamt ausmacht. Und da geht's gar nicht so surreal zu, weil die World, in die das gesetzt ist, die gibt's und die ist in echt auch schon schräg genug. Also keine Ahnung, wie nah die Noise-Szene in Graz der Geschichte hier der echten Grazer Szene kommt, aber Bands mit Namen wie Stalag oder Atrix Morg oder Hanna Tarasch sind einfach ein toller Erzählstoff, gerade wenn so die Klemmerlosigkeit von halbleeren Kellerclubs auf das immer so in so ein universales, grandioses Zielende der Musik trifft.
Ja, und auch von Österreich irgendwie, oder? Wie ist denn das Leben als Noise Band dann?
Also man fragt sich als die Noise Band Paul halt schon so, was man so mit dem Leben macht, wenn alle anderen langsam was Erwachsenes machen. Aber Noise ist ja kein Hobby. Das ist ja eben auch schon die Welt. Und da ist ja wirklich entscheidend, wie man was macht. Also ob zum Beispiel der Songtitel Kant sagt my Corpse jetzt Kant, sagt my Corpse bedeutet oder Kant sagt, also irgendwie als Verb. oder ob Kant sagt vielleicht sogar der Name des toten Leibes ist. Ne? Noise ist eine Philosophie. Das wird klar, die neue
Geschichte.
Aber
warte, das sind die Gedanken, die sich machen. Und im Buch muss man ja lesen können, ob da ein Komma ist oder nicht. Also wie ist es denn da?
Genau, diese Gedanken werden sich, also wenn ich die Interpretation richtig im Kopf habe, geht er davon aus, dass Kanzak eher als Verb gemeint ist und freut sich dann, dass man es natürlich auch ganz anders lesen könnte.
Okay, verstehe. Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Du merkst, Noise ist so eine Philosophie. Das wird auch klar irgendwie immer wieder, dass die Noise-Musikgeschichte voll mit Metaphern steckt. Etwa der Verzweiflung bei der japanischen Band Hanna Tarasch. Die holen sich einen realen Kettenbagger in einen Club, um die Location zu schrotten. Aber dann ist dieser Bagger ganz, ganz leise. Und diesen Moment gibt's als Foto im Buch übrigens, wie diese ganze Geschichte total schön illustriert ist, vor allem mit schlecht gelaunten Sonnen von so antiken Tarotkarten.
Süß. Ist das dann KI generiert oder sind das alles basiert das auf echten Erlebnissen? Also diese Illustration. Sieht das fotorealistisch aus?
Also diese Geschichte hat sich tatsächlich wohl so zugetragen.
Ah, okay. Und da gab es dann Paul. Ja. Und was ist denn jetzt mit Paul? Der neues Band Paul.
Paul, jetzt so ein kleiner Spoiler, wird am Ende Papa einer Tochter und zu deren ersten Worten gehört dann Märzbau, also diese Band. Es gibt auch noch eine ganz, ganz üble Enthüllung und die besteht nicht darin, dass die Welt, in der Protagonist lebt, wir haben das ja jetzt schon so ein bisschen aufgeblättert, furchtbar nervig ist, wie sehr der einen wirklich so auf den Nerv geht mit seinem enzyklopädischen Noise-Tourette. Aber im Grunde genommen kennt das ja jeder, der jemanden kennt, der in einer ähnlichen wie dieser Szene unterwegs ist.
Okay, und wer nicht, der kann sie da kennenlernen wenigstens. Das nächste Buch nimmt uns auch mit in eine Szene, die auch selten Thema ist von Literatur, nämlich Antifolk.
Genau, diese Antifolk-Szene, das war zu einer Zeit vor gut 2,5 Jahrzehnten, als Alternative gerade Mainstream war und man von so einer Krise des Songs sprach, noch mal so das gute alte Versprechen vom Underground, von so einer echten Subkultur. In Europa waren das damals, ne? Das Internet war noch lange nicht so groß, MySpace baute sich gerade auf. Das waren ja vor allem Gerüchte, die Moldy Peaches, Adam Green, Hermann Düne und wie die alle hießen, die in New York mit so einer ja, queer Niedlichkeit und Punk-Attitüde so hippieske Gitarrenmusik nochmal neu gedacht haben. Und einer, der dabei war, eher als so, so teilnehmender Beobachter quasi, der immer wieder nach New York gereist ist, Mitte der Nullerjahre, das war der Schweizer Songwriter Christoph Trummer. Und der hat jetzt einen Roman geschrieben über diese Zeit. St. Brooklyn heißt der. Der ist nicht offen autobiografisch, aber man erahnt schon die Parallelen. Ein von der Schweiz gelangweilter Berner Liedermacher, Christopher Bernhard, der träumt vom internationalen Durchbruch, reist für ein paar Monate nach New York, wo er dann in eine ganz faszinierende Szene reinrutscht, versteht da erst, was Künstlersein eigentlich heißt. Und ist auch schwer verliebt in die Partnerin eines befreundeten Musikers.
Finde ich interessant, dass Langeweile jetzt, also in der Grazer Szene war Langeweile irgendwie, jetzt ist Langeweile und die Leute wollen entkommen. Dabei ist die Gegenwart ja gar nicht so langweilig, sondern dramatisch. Aber egal, funktioniert denn das als Buch?
Es ist tatsächlich ein bisschen überambitioniert für das, was es liefern kann. Es gibt zum Beispiel zwei Erzählebenen, zwei Zeitebenen, die aber eher so gekünstelt reingezimmert wirken. Erstmal, um der eigentlich schön simplen Erzählung irgendwie so noch mehr literarisches Gewicht zu geben, glaube ich. Aber das klappt eher so mittel, wo es aber wirklich auf jeden Fall funktioniert. Und deshalb stelle ich das Buch ja auch dann gern hier vor, ist als Beschreibung von einem Milieu.
Das sind also auch mindestens zum Teil reale Orte und Figuren?
Genau, also das New York dieser Zeit, das wird wirklich sehr lebendig gezeichnet und es war ja eine komische Zeit. Ne? Es gibt so ganz viel Post-9-11-Paranoia. Es ist auch schön zu lesen, wie dieser Christopher da erstmal rumstolpert mit seiner ja so privilegiert europäischen Perspektive und abseits der Musik die Konflikte und die Realitäten seiner Freundinnen zwischen Armut und Irakkrieg überhaupt nicht versteht. Das wird im hinteren Teil, der so eine sehr prekäre US-Tour beschreibt, dann noch deutlicher. Sein Freundeskreis, diese Leute sind allerdings jetzt erstmal fiktiv. Es gibt aber so ein paar Anker in der Realität. Der Musiker Ledge zum Beispiel, der im Sidewalk Café im East Village in Manhattan seit den 80ern ein Open Mic unterhielt, aus dem viele der späteren Stars dieser Szene hervorgingen. Bei dem ist dann auch Christopher bald so ein Stammmusiker. Und was sein alter Ego da spielt, das hat der Autor dann auch tatsächlich als nur so milden Anti-Folk-Soundtrack imaginiert und die Liedtexte aus dem Buch vertont. Und da hören wir jetzt mal rein. Back to New York City von Trummer und Annina Mossoni.
Da hören wir jetzt mal rein. So.
You fell asleep with your head on my shoulder. Waking up when the car hits a bump. The horizon is purple, it's yellow and blue. Another night is certain to come. Springtime has not reached the Catskills. The forests are naked and pale. Scattered 19th century houses, they look lost along the road all the way back. New York City tonight.
Back to New York City von Trummer und Annina Mossoni. Ja, so kann man es auch machen, ne? Irgendwie, wenn man noch einen Plan B, ein zweites Standbein mitmachen will, hängt man das einfach direkt an die Veröffentlichung dran. Das Buch kommt ja raus und die Musik müssen sie sich dann auch noch mit reinziehen. Jetzt gibt's einen harten Bruch. Das dritte Buch, das spielt vielleicht nicht mehr in so einer Zeit von Langeweile wie heute oder vor 20 Jahren, sondern zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Genau. Wir haben ja letztes Mal an der Stelle, nicht mit dir allerdings, über Nannerl Mozart geredet, bei der ich so dieses übliche Narrativ von der patriarchalen Musikgeschichte, die Frauen bewusst rausschreibt, nicht ganz so plausibel fand. Diesmal trifft es aber doch sehr gut, nämlich die Komponistin, von der das Buch, die Komponistin von Alyssa Vince, übrigens selbst, ne, Komponistin, handelt. Die ist nämlich genau die Künstlerin, um die es geht, wenn man sowas erzählt wie, Frauen mussten unter männlichem Namen veröffentlichen, um ernst genommen zu werden. Und so tritt die Hauptfigur auch als Pianistin auf, dann aber als Ehefrau, als Madame Albert Domange, während sie als Komponistin unter ihrem dezent verknappten Geburtsnamen veröffentlicht, Mel Bonny.
Das ist dann so eine Selbstfindungs- oder Erfindungsgeschichte?
Nee, nicht wirklich. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke tatsächlich des Buchs, das gar nicht so zu interpretieren. Das Buch erzählt tatsächlich erstmal so ihre Biografie, erzählt eine Zeit zwischen den 1860ern und den 1930er Jahren. Und es ist tatsächlich ein spannendes Leben, natürlich geprägt von patriarchalen Unterdrückungsmustern, die ihr aber doch immerhin ein Studium am Konservatorium ermöglichen, gegen wiederum den Widerstand der Eltern, wobei da jetzt weniger Misogynie als Klassismus eine Rolle spielen. Die sind eher arm, sie fürchten, dass ihre Tochter als selbstbewusste Künstlerin nicht in bessere Kreise einheiraten können wird. Immerhin, das klappt. Sie heiratet einen reichen Unternehmer und hat ab da dann mehrere Parallelleben. Sie hat eine innige künstlerische, später körperliche Affäre mit einem früheren Kommilitonen, ist zugleich tiefkatholisch, eine fürsorgliche Ehefrau und Mutter und eine widerständig denkende Künstlerin. Und alle diese Facetten, die dürfen auch sein in diesem Roman, haben alle ihre Berechtigung und irgendwie ihre Schönheiten. Und all das erzählt Alyssa Vance sehr nah an der realen Biografie. Manchmal, finde ich, ein bisschen zu nah. Aber wenn man sich das Leben der Mel Bonny mal anschaut, da wird ganz schnell klar, dass da mal irgendjemand einen Roman hat draus machen müssen. Und hier ist er jetzt.
Vielen Dank, Steffen Greiner. Über drei Bücher haben wir gesprochen. Die sind alle im vergangenen Monat erschienen. Clemens J. Setz hat ein Band mit Erzählungen gemacht. Mein Leben als Noise Band bei Surkamp. Christoph Trummer, St. Brooklyn im Aki Verlag. Und Alyssa Vance, die Komponistin, ist bei Wagenbach erschienen. Vielen Dank.